98% weniger Dokumentationsaufwand in der Produktion durch Digitalisierung und Lean-Management. Das klingt erst einmal nach einer dieser Digitalisierungszahlen, bei denen man sich fragt, wie soll das bitte funktionieren? In dieser Episode spreche ich mit Tobias Wartig, Produktionsleiter bei IPCO. IPCO ist Sondermaschinenbauer und damit in einer Umgebung unterwegs, in der Standardisierung, Lean-Management und Digitalisierung nicht gerade von selbst entstehen. Viele Produkte sind individuell, die Abläufe komplex, die Anforderungen hoch. Genau deshalb finde ich die Folge so spannend. Tobias erklärt uns aus erster Hand, wie IPCO die Produktion Schritt für Schritt digitalisiert und verschlankt hat und warum der Alltag der Werker heute deutlich einfacher ist, weil ein manueller Dokumentationsaufwand in einen digital geführten Produktionsprozess geändert wurde. Er erklärt uns, was konkret verbessert wurde, wie er seine Teamleiter durch bessere Daten im Shopfloor-Management entwickeln konnte und wie er ältere Mitarbeiter und Betriebsrat überzeugen konnte. Außerdem gibt es noch eine fast verrückte Entwicklung. IPCO holt Wertschöpfung zurück nach Deutschland. Auch darüber erzählt er uns in der Episode. Kein Marketing-Blabla, sondern ein ehrlicher Blick in die Produktion, die Digitalisierung nicht als IT-Projekt verstanden hat, sondern als Werkzeug für bessere Führung, weniger Verschwendung und mehr Umsetzungskraft am Shopfloor.
Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Tobi, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Lukas, danke.
Lass uns doch mal einsteigen. Wir wollen heute über Sondermaschinenbau sprechen, über deine Karriere als Produktionsleiter, was du bei IPCO alles bewegt hast. Wie bist du eigentlich Produktionsleiter geworden?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich gucke mal, dass ich sie kurz hinkriege. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zum Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Feinblechbautechnik auf Schwäbisch der Blechbätscher. Ja, das habe ich gemacht im Maschinenbau bei Heller in Nürtingen. Früher auch ein Sondermaschinenbauer. Dann immer mehr in Serienmaschinen gewechselt. Und dann nach der Ausbildung war ich Schweißer. Ja, ich stand dann in der Frühschicht und in der Spätschicht an meiner Schweißplatte, ja, und habe geschweißt. Und es war im Sommer nicht so angenehm, kann ich sagen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss was machen. Und dann bin ich auf die Abendschule gegangen, habe dann 4 Jahre lang meinen staatlich geprüften Techniker im Maschinenbau gemacht und bin dann weg von Heller. Bin in Vertrieb gewechselt zu Walter König. Dort hat man dann Kontakt geknüpft mit der Staufen-Akademie, mit Unternehmensberatung Staufen. Mhm. Dort habe ich dann eine Ausbildung genossen, darf mich jetzt heute Lean-Experte nennen. Ja, also ich kenne mich dann ein bisschen aus im Thema Verschwendung vermeiden. Und dann haben wir bei Walter König eine Lean-Transformation durchgezogen. Also wir haben erstmal das Zweigwerk wirklich auf links gedreht, haben die Prozesse angeschaut, verbessert.
Dann bist du irgendwann bei IPCO gelandet. Wie ist das passiert?
Bei IPCO gelandet. Ja. Ich war dann noch 1,5 Jahre etwa für Walter König im Ausland. Hab dort die Chance gekriegt, ein Tochterunternehmen mit aufzubauen für die Walter König GmbH. Als meine Aufgabe dann dort fertig war, dann wollte ich zurück nach Deutschland. Ja, da war dann aber nicht mehr der richtige Platz in meiner alten Firma für mich. Und dann habe ich mich mal auf dem Markt umgeschaut und habe dann IPCO entdeckt. Ja, IPCO war damals noch mit 2 Standorten vertreten, in Göppingen und in Fellbach. Und ich habe etwa in der Mitte gewohnt. Glücklicherweise, muss ich heute sagen, haben die sich für mich entschieden. Genau, und vom Stellvertreter bin ich dann zum Produktionsleiter geworden bei IPCO.
Jetzt haben wir gerade schon über IPCO gesprochen und du hast mir vorhin gesagt, ja, IPCO macht Maschinen für die Verfahrenstechnik. Das klingt ein bisschen sperrig. Also für was ist IPCO bekannt oder wann kommen wir mit IPCO-Produkte in Berührung? Das ist vielleicht einfacher gefragt.
IPCO, ja, tatsächlich sind es verfahrenstechnische Anlagen auf Stahlbandtechnologie.
Ja. Das klingt ein bisschen sperrig.
Ist es auch. Vielleicht ja, am Ende ist es so, wir stellen erstmal IPCO ist schwedisch geführt. Ja, unser Hauptsitz ist in Sandviken. Dort werden Stahlbänder hergestellt. Stahlbänder kannst du dir vorstellen wie ein Blech auf dem Keul, ja, nur halt mit bearbeiteten Oberflächen, Wärme behandelt etc. Und dieses lange Stahlband spannen wir auf über zwei Trommeln, ja, zu einem Ring. Die Trommeln drehen sich und dann bewegt sich dieses Stahlband, kannst du dir vorstellen, wie ein Förderband. Mhm. Und da gibt es jetzt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich kann auf dieses sich drehende Stahlband auf der einen Seite eine heiße Flüssigkeit drauftropfen. Ja, ich kühle dieses Stahlband von unten mit kaltem Wasser und über den Fahrweg auf dem Band wird dann dieser heiße, flüssige Tropfen irgendwann mal kristallin und hart und am Ende wird dieser Tropfen abgeschabt und man hat eine harte Pastille. Das nennt man also für die Granulierung. Ja, kennt jeder wahrscheinlich von seinem Schokokookie. Da sind so Schokodrops drin, ja, die kommen sehr häufig von unseren Anlagen. Bei der Benzin- und Dieselherstellung fällt Schwefel als Abfallprodukt an. Ja, da gibt es einen Anwendungsfall für die Gummiindustrie, wenn man nämlich diesen Schwefel erhitzt oder verflüssigt und dann in Pastillen formt, dann kann die Raffinerie diesen Schwefel in die Gummiindustrie verkaufen, weil das braucht man, um Gummi herzustellen. Das ist die Granulierung oder Pastillierung, der Anwendungsbereich. Dann gibt es den Composites-Bereich. Dort werden dann über zwei gegeneinander laufende Stahlbänder, also wird ein Granulat verpresst und über Hitze dann miteinander verbacken. Ja, das findet Anwendung beispielsweise in der Fußbodenherstellung, ja, PVC-Böden etc. Aber durch die ganze Sustainability-Bewegung haben wir jetzt auch noch sehr, sehr viele Anwendungen im Recycling-Bereich. Mhm. Und die dritte Hauptanwendung, das ist der Filmcast-Bereich. Dort wird auf dieses lange, sich drehende Stahlband ein ganz, ganz hauchdünner, im Mikrometerbereich dünner Film gegossen. Ja, dem wird die Feuchtigkeit entzogen auf dem Weg ans Ende der Anlage. Und dann hat man beispielsweise eine Folie. Ja. Im TFT-Bereich, Thin Film Technology, da können dann Bildschirme oder gleichen entstehen.
Also Folien, PVC-Böden, Pastillen,
genau.
Chemische Grundelemente, habe ich verstanden.
Ja, auch im Pharmabereich, also ja. Wenn man diese Folie dann durch Chemikalien zieht, blustert die so auf, so könnte man sich es vorstellen, und dann kriegt man Filtervlies für Schwangerschaftstests. Und, ja.
Lass uns mal übertragen, was das jetzt für die Produktion heißt. Dann habt ihr eine Bandproduktion, dafür seid ihr, glaube ich, bekannt. Und wie sieht dann die klassische Produktion am Ende aus? Also was verkauft IPCO?
Also IPCO verkauft auf jeden Fall erstmal dieses Stahlband. Ja, das findet auch auf anderen Anlagen vom Wettbewerber Einsatz. Und ich oder wir in Fellbach, wir sind die PA-Equipment. Wir bauen Sondermaschinen, auf die das Stahlband draufgezogen werden kann, welches von unserer Mutter aus Schweden kommt.
Mhm. Sondermaschinenbau heißt, also was, Stückzahl 1, alles unterschiedlich oder wie muss man sich so das Produkt
vorstellen? Es kommt immer aufs Produkt drauf an. Mhm. Ja, also wir begleiten da unseren Kunden von Anfang an. Und jedes Produkt ist anders. Jedes Produkt braucht eine andere Temperatur beispielsweise. Ja, jedes Produkt hat eine andere Schmelztemperatur, wenn wir jetzt mal in die Pastillierung gehen. Ja, das heißt, vom flüssigen Tropfen bis hin zur abgekühlten Pastille, da brauche ich einen Verfahrweg. Ja, und das ergibt sich über die Schmelztemperatur. Ja, also je länger ich kühlen muss, dass die Pastille hart wird, je länger muss auch die Anlage sein. Oder ich muss sie langsamer laufen lassen.
Dann hat die Anlage immer einen Anfang, wo ich das Material aufbringe. Und dann, je nachdem, wie lang die Erkühlstrecke ist, hat die eine gewisse Länge. Gib mal so ein Gefühl, das sind ja schon viele Meter, was so eine Anlage sein kann. Also was war die längste und was ist so typischerweise eine Anlage?
Die längste in meiner Laufbahn bei IPCO war für ein Wäschepop-Parfüm, welches relativ bekannt ist im Moment in der Fernsehwerbung. Und die hat eine Gesamtlänge von 45 Metern.
Okay.
Genau. Und davon haben wir jetzt in meiner Zeit bei IPCO, ich glaube, 6 Stück gebaut und in Summe 10.
Ja. Okay, und das heißt, jede Anlage ist unterschiedlich oder dass du mal zwei gleiche baust, ist wahrscheinlich, außer jetzt in dem Fall, was du gerade beschrieben hast.
Ja, zwei gleiche gibt's, aber gibt's selten. Mhm. Ja, es ist immer ein bisschen Unterschied. Ja, dadurch, dass die Anlagen so groß sind, kommt es natürlich auch aufs Gebäude drauf an, wo die Anlage ihren Platz finden soll. Da muss man dann manchmal die Motoren auf der linken Seite, auf der rechten Seite oder auch die Schaltschränke woanders positionieren. Mhm. Da ist immer ein bisschen was Sonder. Aber im Grunde eigentlich gleich. Also der Kern der Maschine sind immer zwei Trommeln oder auch 4 und Stahlbänder. Ja. Genau, und es ist schon ähnlich, aber nicht immer gleich.
Jetzt sagst du, dass im Prinzip sagst du auf der einen Seite, wir sind Sondermaschinenbauer, auf der anderen Seite ist es aber irgendwie immer gleich. Wenn ich mit anderen Sondermaschinenbauern spreche, dann sagen die immer, ja, bei uns ist wirklich alles anders wie im klassischen Maschinenbau oder mit der klassischen Serienproduktion. Was würdest du denn sagen, ist tatsächlich dann besonders an einem Sondermaschinenbau wie bei euch?
Gut, die Auslegung der Maschine kommt tatsächlich immer aufs Produkt drauf an. Ja, gerade wenn wir im Bereich der Thermopressen sind, ja, oder im Filmcasting, dort ist wirklich, wirklich, wirklich Sonder, ja, weil dort ist halt, da kommen ganz viele Faktoren mit rein. Da kommt Hitze, Druck, Geschwindigkeit. Mhm. Oh, also kommt viel mit rein, ja. Auch Abkühlgeschwindigkeit. Das ist wirklich immer Sonder. Ja. Auch manche Granulate müssen vorab aufgeheizt werden mit Infrarotstrahlern. Das ist beim einen notwendig, beim anderen nicht. Und da im Bereich der Composites und Filmcast, da ist wirklich alles immer Sonder. Und mir ist auch nicht bekannt, dass es da zwei gleiche Anlagen gibt. Im Bereich der Stahlbandkühler, ja, oder Pastillierung, dort hatte ich schon Fälle, wo es dann identische Maschinen gab und auch noch gibt.
Was sind dann die Schwierigkeiten im Sondermaschinenbau, jetzt mal auf die Produktion gesehen? Also wo hast du da den größten Schmerz?
Ja gut, dadurch, dass es ja, dass wir da im Projektgeschäft sind, haben wir von unseren Bauteilen sehr, sehr häufig in der Beschaffung Losgröße 1. Ja. Und da ist jetzt nicht jeder Lieferant scharf drauf. Zudem Losgröße 1 ist teuer.
Lange Lieferzeit.
Lange Lieferzeit. Dann die Beschaffung häufig auch aufs Fernost. Ist nicht immer planbar, ja. Der Seeweg ist manchmal verstopft, manchmal sind hohe Wellen. Mal geht's schneller, mal geht's langsamer. Da muss man dann häufig, ja, auch besonders reagieren, ja.
Was heißt besonders reagieren?
Ja, umplanen, ja. Feuerwehraktionen. Mhm. Ja, das bedeutet es. Aber bei IPCO gelingt uns das ganz gut, ja.
Jetzt hast du ja angefangen mit deiner Zeit bei IPCO, so wie du mir erzählt hast, so den Lean-Gedanke zu etablieren. Du hast gesagt, du hast die Lean-Ausbildung mal gemacht. Wie führt man denn Lean im Sondermaschinenbau ein? Weil da würden mir ja jetzt 1000 Argumente einfallen, warum das ja alles anders ist als in der klassischen Serie.
Wie führt man Lean im Sondermaschinenbau ein? Erstmal hartnäckig bleiben, ja. Dann das Thema Verschwendung, ja, erstmal rausnehmen, ja, im Sondermaschinenbau heißt sehr, sehr häufig, ja, das geht bei uns nicht, weil, ja, weil wir so besonders sind, beispielsweise. Es geht immer, wenn man will, ja, und da gibt es ja den Tim Wood, den kennst du bestimmt, ja, Transport Inventory, Movement, ja, etc., Waste, Overprocessing, ja, die ganzen Verschwendungen, die müssen wir rausbringen und das geht im Sondermaschinenbau genau gleich wie in der Serie. Also wenn ich einen Fehler mache, muss ich, Defekt, dann muss ich den Fehler beheben, ja, mit einer Sofortmaßnahme, dann die Ursache erkennen, aus dem Fehler lernen, auf andere Sachen projizieren und den Fehler nicht nochmal machen. Und da spielt es wirklich keine Rolle, ob wir im Sondermaschinenbau unterwegs sind oder in der Serie.
Man braucht halt einen hauptnäckigen Produktionsleiter, der hinterher ist oder was ist.
Den braucht man, ja. Also da, ja, darf man einfach nicht loslassen. Ja. Manchmal hat man Fransen an den Lippen, weil man einfach immer wiederholt, bis es dann klappt. Ja. Ja. Aber ja, bei IPCO klappt es gut. Ja. Und es macht auch Spaß. Ja. Also wenn ja alles reibungslos funktioniert beim ersten Mal, dann wird es irgendwann langweilig.
Ja. Jetzt hast du ja damals gesagt, du willst ja nicht nur Lean-Management oder so den Lean-Gedanke etablieren, sondern auch ein bisschen digitalisieren. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Was war denn so die Ausgangssituation oder die Schwierigkeit, die du ursprünglich dort hattest?
Ja, also in der Produktion war, es gab Rechner, ja, es gab Laptops, aber wirklich digital war das nicht. Also wir hatten Zeichnungen in Papierform, die Aufträge waren in Papierform. Die Zeiterfassung der einzelnen Projekte war in Papierform. Das heißt, der Mitarbeiter hat seine Arbeitszeit aufgeschrieben per Hand, hat den Zettel dann ins Büro der AV getragen. Dort wurde dann dieser Zettel genommen und händisch dann ins ERP übertragen. Und das war einfach totale Verschwendung, ja, und sehr häufig, weil ich als Stellvertreter angefangen habe, sehr häufig musste ich das machen. Und es hat mich genervt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn dich was nervt, muss ich was ändern. Und dann gab es aus Schweden zufälligerweise ein Projekt, Digital Shopfloor, ja, so haben sie das genannt. Und da ist unser technischer Leiter, der Frank, der ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch Tobi, ich hätte gern, dass du das Projekt leitest. Ja, und habe ich das angenommen und bin dann auf die Suche gegangen nach Partnern. Und ein Kollege von mir, der Tim, der hat dann sich an euch erinnert oder an dich erinnert, dass du da sowas in die Richtung machst. Und dann hatten wir ein nettes Telefonat, hast mich in Fellbach besucht und dann haben wir die Digitalisierung zusammen vorangetrieben.
Ja, ja, kann ich mich nur gut dran erinnern, waren wir ja zusammen dann auf dem Shopfloor unterwegs, du hast mir deine beeindruckenden wirklich Anlagen gezeigt, fairerweise. Was war denn die größte Schwierigkeit, die du hattest, so im täglichen Management?
Im täglichen Management, meinst du, in der Umsetzung der Digitalisierung?
Nee, oder? Vor der Digitalisierung.
Ja, ja, da, also es gab kein Shopfloor-Management in dem klassischen Sinne, dass man sich da an einer Stehung trifft oder an einem Whiteboard oder sowas. Das gab es in der Zeit nicht. Ja, viel auf Zuruf, ja, sehr viele Feuerwehraktionen. Ja, das war schwierig.
Das war schwierig, ja.
Ja, haben wir alles, das meiste haben wir da geändert. Ja, also wir haben jetzt tägliche Stehungen an einem Bildschirm. Dort reden wir über Scable, schauen uns Scable an. Wie war der Vortag? Was haben wir vor der Brust? Was müssen wir erledigen? Das machen wir jetzt alles jeden Tag, morgens um 8.
Wie war das für die Mitarbeiter? Also was hat sich für die geändert? Du hast gesagt, früher war alles auf Papierzettel. Und wie muss man sich es heute vorstellen?
Ja, heute stempelt jeder Mitarbeiter, der hat einen Stempelchip, wo er seine tägliche Arbeitszeit erfasst, mit der er auch ins Gebäude, oder mit dem Chip kommt er auch ins Gebäude. Und wir haben RFID-Reader an jedem Arbeitsplatz. Dort hebt man den RFID-Tag drauf, wenn wir einen Auftrag beginnen zu montieren. Ja, wir haben auch eine Integration zu unserem Zeichnungsprogramm. Das heißt, mit einem Mausklick komme ich zu der Zeichnung oder ja zu der Zeichnung von der Baugruppe, die ich zu montieren habe. Und wenn ich dann meine Arbeit erledigt habe, dann halte ich meinen Chip wieder auf diesen Cardreader drauf und dann wird die Arbeitszeit pausieren und dann kann man mit einem Mausklick sagen, alles klar, ich bin fertig, habe die Stückzahl erreicht, ja, und dann wird gebucht und das wird in Echtzeit dann ins ERP zurückgeschrieben.
Was bedeutet das konkret? Also hast du gemessen, wie viel das besser wurde, oder?
Wir wurden 98% ja, besser in diesem Bereich, weil einfach, ja, das Papier ist ja nicht über Luftpost ins Büro gekommen, ja, wenn der Werker dann da 150 Meter oder 200 Meter ins Büro laufen muss, den gleichen Weg zurück, trifft dann noch einen Kumpel, spricht über den VfB, dann geht da sehr, sehr viel Zeit ins Land, ja, für eine Zeitbuchung. Ja, und das ist alles weggefallen. Mhm. Ja. Wir reden immer noch über den VfB, soll auch so bleiben. Ja, also da, das gehört dazu. Und ja, nur diese Verschwendung wollen wir raus haben. Und das sind wir richtig gut geworden.
Jetzt habe ich auch verstanden, wenn du davor so viel Zeit mit Buchung verbracht hast, hast du ja auch für dich persönlich Zeit gewonnen, nehme ich an.
Oder? Ja, natürlich, klar.
Also, was machst du mit der Zeit dann jetzt? Über den VfB reden? Oder?
Ja, also in letzter Zeit macht es ja richtig Spaß, über den VfB zu reden. Aber nee, ich habe mir die Zeit freigeschaufelt, um andere Projekte umzusetzen. Ja. Aktuell sind wir dran beim Insourcen von Teilen, also von wirklich zeitkritischen Teilen. Gerade wenn wir halt Stückzahl 1 haben, ja, das geht nicht schnell. Ja, und die Stückzahl 1 für Sonder, die wollen wir ins Haus holen und dann selber machen. Wir haben große CNC-Anlagen. Und mit ein bisschen Ideen, ja, können wir da wirklich viele Teile selber machen und sind dann, ja, haben eine bessere Lieferperformance zu unseren Kunden hin. Mhm. Speziell im Bereich Aftermarket, wo ja, also Aftermarket-Ersatzteile, wenn ein Ersatzteil benötigt wird, das kennt jeder aus dem Privatleben, dann ist da irgendwo eine Not, ja, und das muss schnell gehen. Ja, und wenn ich halt dem Kunde sage, alles klar, deine Maschine steht, ich liefere dir in 10 Wochen, ist es jetzt nicht so die beste Performance. Mhm. Genau, und das wollen wir deutlich reduzieren, dass wir da, ja, einfach schneller werden.
Also eigentlich Zeit, um Verbesserungsprojekte umzusetzen, so richtig verstehe.
Genau.
Jetzt muss ich ja sagen, als wir bei dir auf dem Shopfloor waren, da waren ja jetzt nicht nur Digital Natives in der Produktion, also so digital affine Mitarbeiter.
Das ist richtig.
Wie kam das denn bei der Belegschaft an, dass du sagst, okay, wir nehmen jetzt Papierzettel weg und digitalisieren jetzt?
Ja, also bei der älteren Belegschaft, ja, da die halt aus ihrem kompletten Arbeitsleben raus nur das Papier kannten und kennen, ja, da war das dann ein bisschen schwieriger, musste man ein paar mehr Gespräche führen. Klar gab es die Gegenwinde, ja, was machst du, wenn der Strom ausfällt? Ja. Sorry, mit sowas kannst du nicht planen. Hm. Ja. Durch viele Gespräche haben wir da aber die Leute überzeugt. Ja. Auch die Kollegen, die zuerst gemeint hat, man möchte sie kontrollieren. Ja, aber das ist überhaupt nicht das Thema, dass man jemanden kontrollieren möchte. Auch dort hat man dann ja mit dem Verhalten und auch über Gespräche den Beweis antreten können, hey, ich will dich gar nicht kontrollieren. Ja. Meine Philosophie ist, wenn ich einen Mitarbeiter habe, den ich kontrollieren muss, dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich ihn eingestellt habe. Mhm. Ja, weil ich muss ja meine Mitarbeiter vertrauen können. Ja, und das können wir bei IPCO.
Ich finde, das mit der Kontrolle ist ja schon ein Thema, was mir persönlich häufiger begegnet, um ehrlich zu sein, dass dann so die Befürchtung geäußert wird, ja, wie überzeuge ich einen Betriebsrat jetzt zum Beispiel Istzeiten zu erfassen, Start und Ende, wenn ich das bisher nicht mache? Das war ja auch bei euch ein Novum.
Ja, also mit dem Betriebsrat gab es keine Schwierigkeiten. Es steht auch nicht der Name ist nicht ersichtlich für jemanden, den das nichts angeht. Ich kann natürlich sehen, wer hat welchen Auftrag gemacht, ja. Jetzt kann aber nicht irgendjemand aus der Nachbarabteilung kommen und sagen, Mensch, guck mal, der Lukas, wie lange der für den Auftrag gebraucht hat, das sieht er nicht. Mhm. Also das ist schon so gemacht, dass nur der Zugriff haben sollte, auch Zugriff auf die sensiblen Daten bekommt.
Okay. Und du hast mir auch ganz stolz erzählt, dass du deine Teamleiter weiterentwickeln konntest im ganzen Zug. Wie hat sich so bei denen die Arbeit verändert? Und
ja, also da bin ich echt richtig, richtig glücklich. Ja, ich habe da ein tolles Teamleiter-Team. Supervisor heißen die bei uns im Haus. Supervisor-Team beieinander, die haben früher einfach in der Fläche mitmontiert, ja, waren halt auf dem Papier der Supervisor. Jetzt mittlerweile haben sie eigenes Büro, alle miteinander, haben einen riesen Screen an der Wand, haben alle ihren Rechner, kriegen auch die Zeit von mir, sich um Shopfloor-Management zu kümmern, also die müssen sich da vorbereiten. Ja. Und dann komme ich dann morgens um 8, wir machen unser Shopfloor-Management, jeder hat einen Redeanteil und ich denke, oder nicht ich denke, ich sehe, dass die Leute sich einfach weiterentwickelt haben. Die kommunizieren mit anderen Fachabteilungen, wie es Engineering, wie mit dem Einkauf. Das entlastet mich total, ja, sodass ich mich noch mehr auf die Weiterentwicklung von der Produktion bei IPCO kümmern kann.
Cool. Dir gehen ja bestimmt auch die Ideen nicht aus für die nächste Zeit. Also was sind so die nächsten Themen, die bei dir anstehen?
Ja, gerade das Insourcing, ja, betrifft meine CNC-Abteilung und die möchte ich jetzt mal komplett auf links drehen. Also ich möchte die CNC-Anlagen in unser Netzwerk einbinden. Ich möchte die CNC-Anlagen in Scable einbinden, dass ich da was sehe. Das sind die nächsten Projekte. Das Insourcing wird relativ spannend, weil das für Gesamt-IPCO global einen riesen Vorteil bringen. Mhm. Und das ist zeitintensiv. Ja. Komme auch nicht aus dem CNC-Bereich raus. Also Fräsen-Grundkurs gehabt, ja. Mhm. Aber bin jetzt da kein Zerspaner mit 100 Jahren Erfahrung. Macht aber Spaß, sich da reinzutanken. Und jetzt haben wir schon einen großen Erfolg erzielt, ja, in der IPCO-Welt. Wir haben Bauteil hergestellt. Aus einem Material, das nennt sich AMCO 18, was man bei jedem Rotoform, die Produktaufgabe an einem Stahlbandkühler benötigen. Und das wird das erste Produkt sein, was wir in-house fertigen, dass wir einfach schneller werden.
Cool, dann geht auch Richtung Prozessentwicklung, habe ich dann verstanden.
Ja, absolut.
Eine Technologie ist, die ihr heute so nicht im Haus habt.
Ja, die CNC-Anlagen, die wurden damals beschafft, um ein Produkt, ein Rohr mit ganz vielen Bohrungen herzustellen. Deswegen haben die keine schwenkbaren Köpfe. Mhm. Ja, also sind sind tolle Maschinen, aber relativ einfach gestrickt. Ich habe nur drei Achsen und eine Drehachse, ja, über einen Teilautomat. Und da muss man halt hirnen, wie spanne ich jetzt ein Teil, damit ich einen Radius hinbekomme. Ja, das kann ich über einen schwenkbaren Kopf wunderbar machen. Wenn ich den aber nicht habe, muss ich mir was anderes überlegen. Und da haben wir jetzt glücklicherweise Spannmittel gefunden, wo wir unser Teil ein paar Zentimeter vom Tisch weg spannen können. Dann fahren wir die komplette Länge mit einem sogenannten Formfräser ab, mhm, und bilden dadurch an diesem Bauteil den Radius aus. Genau, und das ist neu, ja, bei IBCO. Ja, hat man schon lange machen wollen. Jetzt hat man endlich die Chance, das wirklich umzusetzen.
Cool. Und dann ist ja auch so, was du mir erzählt hast, ihr habt so viel zu tun, dass du jetzt umstellst auf Zweischichtbetrieb.
Ja, das ist richtig.
Das ist ja auch ein Novum, soweit ich dich verstanden habe.
Ja, man hat schon hin und wieder mal, gerade in unseren Testcentern, ja, wenn da Not, oder wenn Kundenversuch war, dann hat man nicht um 4 gesagt, also ciao, sondern da hat man dann auch versetzte Schichten gemacht. Ja, ebenso, wenn ganz viel in der CNC-Anlage oder im CNC-Bereich los war, hat man da auch so versetzte Schichten gemacht, aber nie zwei volle Schichten. Und jetzt haben wir unsere Produktion in Breda, in Holland, die haben wir geschlossen. Dort wurden Anlagen gebaut für die Schoko-Pastellierung und auch, also für den gesamten Schokosektor. Ja. Mhm. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht mit den Schoko-Cookies und den Drops da innen drinne. Und da haben wir jetzt die Aufträge nach Fellbach verlagert, was tatsächlich auch eine Seltenheit heutzutage.
Ich wollte gerade sagen, Insourcing nach Deutschland hört man gerade nicht,
ja,
so oft.
Ja, hört man gerade nicht so oft, das stimmt. Ja. Und die vielen Anlagen, die kann ich halt nicht in einer Schicht bauen, weil ich kann auch nicht endlos viele Mitarbeiter zeitgleich an eine Anlage stellen, weil sonst stehen sie sich irgendwann im Weg. Mhm. Ja, und da haben wir uns dann recht früh, als die Entscheidung kam, schon wirklich die Gedanken gemacht, okay, wie kriegen wir es hin, sind dann mit der Personalabteilung auf den Betriebsrat zu, haben dann gesagt, wir brauchen unbedingt die zweite Schicht, aber nur dann, wenn wirklich viel Workload ist. Mhm. Wenn ich sehe, wir kriegen unsere Arbeit auch in der Tagschicht hin, ja, dann wird man ganz normal in der Tagschicht arbeiten. Und wenn ich sehe, okay, im Sommer beispielsweise kommt viel Arbeit, dann ist meine Aufgabe 2 Wochen, bevor ich die Schicht brauche, muss ich einen Antrag stellen beim Betriebsrat. Der kommt dann hoffentlich genehmigt zurück, ja, und dann können wir da unsere Projekte in Frühschicht, Spätschicht bauen.
Was ist Feedback von der Belegschaft? Also sind die da dabei, oder?
Ich denke ja. Mhm. Also sie waren sehr interessiert. Ja, wird sich zeigen. Ja, ich muss es einmal ausprobieren, dann weiß ich's. Ich habe ein gutes Team, ja, und ich bin mir sicher, ja, dass wir unsere Kunden in den Fokus stellen und halt auch mal im Sommer dann leider schwitzend in der Spätschicht arbeiten. Mhm. Ja, das ist unangenehm, ja, aber mein Team wird es leisten, ja.
Sehr schön. Da gibt es eine typische Abschlussfrage bei uns im Podcast. Die ist so, wenn ich jetzt Produktionsleiter bin, vielleicht auch aus dem Sondermaschinenbau, ja, und jetzt dem Tobi zugehört habe, was gibt der Tobi mir denn als Tipp mit, ab was sollte ich denn morgen arbeiten, um meinen Bereich schlanker, digitaler, besser, effizienter aufzustellen?
Boah, eine schwierige Frage. Was gebe ich euch mit? Gebt nicht auf, wenn es schwierig wird. Ja. Guckt, dass er die Hater, die es immer gibt, ja, dass er die so schnell wie möglich stilllegt und dann einfach an euren Projekten weitermachen, den Glaube an euch selber nicht aufgeben, ja, und Zähne zeigen. Dann klappt's.
Coole Erfolgsgeschichte. Also klappt auch Digitalisierung und Lean Management im Sondermaschinenbau mit, ja, Insourcing Erfolg nach, ja, Deutschland. Also, ja, coole Geschichte, Tobi. Danke, dass du uns da deine Erfahrung geteilt hast.
Danke, Lukas, dass ich kommen durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.